Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Und die ersten Worte gehören Sheila Begum aus Bangladesch.
Es war ein achtstöckiges Gebäude. Plötzlich gab es einen großen Lärm. Dann gab der Boden unter meinen Füßen nach. Am Kopf traf mich eine Nähmaschine. Gebäudeteile fielen mir auf den Unterleib. Die zwei Hilfsarbeiter neben mir waren sofort tot. 16 Stunden war ich eingeklemmt und wurde dann erst ins Krankenhaus gebracht.
Die Näherin hat den Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes überlebt. 1135 Menschen nicht. Sie hatten für westliche Modemarken Kleidung hergestellt. Ein Wendepunkt war das vor 7 Jahren. Seitdem hat bei vielen Firmen und Verbrauchern ein Umdenken eingesetzt. Made in Europe ist wieder in Mode. Kleidung und Schuhe können auch auf unserem Kontinent hergestellt werden, und zwar fair, ökologisch und transparent. Das wollen einige Unternehmer beweisen, auch in Frankreich, wo Ramona Westhoff und Louise Pillet recherchiert haben. Sie waren im Süden, in Nîmes, wo Mitte des 19. Jahrhunderts der Stoff für die berühmten Levi-Strauss-Jeans herkam. Und genau hier sollen bald europäische Jeans entstehen, lokal, in kleinen Stückzahlen und nachhaltig.
Antony Dubos fährt durch die engen Altstadtgässchen von Nîmes. 150.000 Menschen wohnen in der Stadt im Süden Frankreichs mit der langen Textilgeschichte. Nun soll ein neues Kapitel folgen, mit der eigenen Jeansproduktion, in einer Werkstatt auf einem Hügel einige Minuten von der Innenstadt entfernt.
Ich schätze, wir sind so 10 Minuten gefahren. Das hier ist ein Gewerbegebiet, aber der große Park, der Jardin de la Fontaine, ist nicht weit. Hier sind auch Wohnhäuser. Es gibt noch mehr Handwerk in der Gegend. Ein Lederhändler zum Beispiel. Sehr netter Typ.
Dubos ist 34. Schmal, die dunklen Haare ordentlich zurückgekämmt. Er trägt ein hellblaues Hemd und eine dunkle Jeans seiner eigenen Marke. 2014 hat er gemeinsam mit 2 Freunden das Label Atelier de Nîmes gegründet. Auf Deutsch die Werkstätten aus Nîmes. Das knüpft an eine lange Tradition an. Vor 170 Jahren lieferte die Stadt den ersten Jeansstoff in die USA, nach Kalifornien. Deswegen heißt er bis heute Denim, also aus Nîmes. Mehr als dieser Name ist der Stadt aber nicht geblieben. Dubos und seine Kollegen wollen das ändern. Im Moment kommt der Stoff für ihre Hosen noch ausschließlich aus Italien. Aber sie planen bald, einen Teil des Denim-Stoffs in ihrer eigenen Werkstatt in Nîmes zu weben. Lokal und umweltfreundlich, soweit es geht.
Die Baumwolle wollen wir mischen. 50% Bio-Baumwolle, 50% Recycling-Baumwolle. Das Recyclinggarn soll aus dem Departement Tarn kommen. Dort wird viel recycelt.
Die Baumwolle in Frankreich anzubauen ist nicht möglich. Dafür braucht es tropisches oder subtropisches Klima. Aber immerhin den wiederverwerteten Teil des Garns können Dubos und seine Kollegen aus dem südfranzösischen Departement Tarn beziehen. Der Rest der Baumwolle soll aus Italien kommen. Genäht werden die Hosen von Atelier de Nîmes in Paris und in Marseille. Die kleine Firma kann auch unmöglich alle Produktionsschritte vor Ort in ihrer eigenen Werkstatt erledigen.
Hier ist Marvel, der Maskott.
Vor dem Tor wird Dubos von einem kleinen Hund mit wedelndem Schwanz und gelbem Trikot begrüßt. Das Maskottchen, sagt er. Der Hund gehört dem Nachbarn, der mit seinen Kollegen gerade auf dem Hof ein Auto repariert. Dubos grüßt kurz. Dann zieht er einen riesigen Schlüsselbund aus der Tasche und sucht nach dem passenden für den Seiteneingang.
Drinnen ist es kalt. Wir hatten noch keine Zeit zu... Ich mach von der anderen Seite auf.
Ein paar Kartons und Maschinen blockieren die Tür. Er bekommt sie nur einen Spalt weit auf. Dubos verschwindet durch den Spalt in der Werkstatt und ein paar Sekunden später öffnet sich das große Eingangstor. Dahinter zeigt sich eine kleine Halle und ein Büro, in dem in großen Buchstaben der Name des Labels steht: Atelier de Nîmes. Auf einem langen Tisch liegen passend dazu ein paar Kartons mit Hosen und Stoffresten. Neben dem Büro stehen einige Meter Regal, gefüllt mit stapelweise Jeans, ordentlich gefaltet. Das meiste davon fällt beim Betreten des Raums aber kaum auf. Denn in der Werkstatt stehen auch 3 riesige mechanische Webstühle, die fast den gesamten Platz einnehmen.
Die Picanol 1950
soll als erste weben. Das ist die Maschine, die im Moment im besten Zustand ist. Dann haben wir noch die Routi, die funktioniert auch. Da muss nur noch ein bisschen an der Mechanik gearbeitet werden. Das ist wie bei einem alten Auto, das ist unglaublich.
C'est comme une vieille voiture, on va dire. C'est incroyable en vrai.
Die beiden funktionstüchtigen Webstühle stammen aus den 50ern, aussortiert vom Stofflieferanten in Italien, der sie gegen moderne ersetzte. Die dritte Maschine stammt aus einer alten Textilfabrik in Nordfrankreich. Sie soll ab Ende 2020 laufen. Baujahr 1990 müsste sie etwa sein, schätzt die Boss.
Ich kann diese Maschinen leider nur zeigen, nicht anstellen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich es geschafft habe, schon mit der Heizung die Sicherung rauszuhauen.
Alles ist noch ein bisschen improvisiert in der künftigen Jeans-Werkstatt. Der Unternehmer nimmt es mit Humor. Das Licht hat er inzwischen wieder anbekommen. Die großen mechanischen Webstühle funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie einfache Webrahmen.
Hier haben wir eine große Garnspule und hier ist dann der Faden. Hier wird gewebt mit Kettfaden und Schlussfaden. Da geht das Schiffchen durch und wenn das unten rauskommt, sieht das dann so aus.
Sieht aus wie Jeans und kostet 150 bis 250 Euro pro Hose.
Teuer bezogen auf was denn? Eine Jeans, die in Bangladesch produziert wurde, ist dreimal um die Welt geflogen. Es gibt gute Jeans aus Bangladesch, aber wonach ich gucke, ist, wie die Arbeitsbedingungen aussehen. Es passiert oft, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht gut behandelt werden, dass sie von ihrem Lohn nicht leben können.
La majorité des gens sont pas bien traités ou ils ont pas le
Anthony Dubos spricht sich für einen nachhaltigeren Konsum von Kleidung aus. Weniger kaufen, dafür hochwertiger. Eine gute Jeans halte mehrere Jahrzehnte, sagt er.
Es ist eine Frage des Konsumverhaltens. Ich nehme immer das Beispiel Ernährung. Es gibt viele Menschen, die in den Supermarkt gehen und dafür, wie ich finde, viel Geld schlechte Sachen kaufen. Und wenn Sie es schaffen, Ihr Verhalten zu ändern, was das angeht, dann muss es doch möglich sein, diese Veränderung auf den Konsum von Kleidung zu übertragen.
Indem wird es erstmal nur eine kleine Stoffproduktion geben. Im Frühling sollen die ersten 300 Hosen aus französischem Denim fertig sein. Sie gehen zuerst an die Geldgeberinnen und Geldgeber, die in einer Crowdfunding-Kampagne die Webstühle der Firma mitfinanziert haben. Dass von den Unterstützerinnen und Unterstützern viele aus Nîmes kommen, findet die Boss gut. Die Jeans sind schließlich auch ein Produkt für die Stadt und für die Menschen, die dort leben. Vielleicht schaffe die Produktion ja irgendwann sogar einmal Arbeitsplätze in Nîmes. Und dem Marketing schadet ein bisschen Identifikation sicher auch nicht.
Ziel ist auch, dass die Menschen aus Nîmes stolz sein können auf ihre Marke, dass man sie dafür respektiert und dass sie am Ende Botschafterinnen und Botschafter werden für ihren Stoff und ihre Stadt.
Jeans aus Nîmes. Mal sehen, ob das klappt. Das Wort Jeans stammt übrigens aus dem französischen Wort Genêt. Damit war Genua gemeint. Dort kam die Baumwolle her, die in Nîmes verarbeitet wurde und von dort in die USA zum Deutschen Levi Strauss geschickt wurde. Der wurde dann weltberühmt mit seinen Hosen für Goldsucher in den USA. Ja, und vielleicht klappt das ja auch bei diesem deutschen Unternehmer mal. Noel Klein-Resing produziert Schuhe, weil er für seine Bedürfnisse nichts gefunden hat.
I was looking for shoes that are made in Europe and that are made from sustainable materials. But I couldn't find any matching my style. So I made up my mind that at some point I decided to try it myself.
Also nachhaltig hergestellte Schuhe aus Europa mit coolem Design fand er nicht, sagt der Geschäftsführer von Ekin auf seiner Internetseite. Ähnlich gibt es noch viele andere deutsche Marken wie Good Guys Schuhe oder Wildling Shoes, die auf Made in Europe setzen. Genauer gesagt, Made in Portugal. Dort erleben die hiesigen Schuhfabriken derzeit einen Aufschwung, weil die Nachfrage nach Nachhaltigkeit hier in Mitteleuropa steigt. So hat es Jochen Farget beobachtet, der seit Jahrzehnten im Land lebt und für uns eine innovative Gerberei besucht hat, die für deutsche Schuhmarken produziert.
Irgendwo in der Nähe der nordportugiesischen Stadt São João da Madeira, zwischen schmucken Gastarbeitervillen und alten Gutshäusern, steht in einer engen Kurve die Gerberei von Antonio Novo. Die Region, das Zentrum der portugiesischen Schuhindustrie, ist stark zersiedelt. In den 1980er Jahren, als es noch keine Bebauungspläne gab, sind dort die Fabriken wie Pilze und völlig unkontrolliert aus dem Boden geschossen. Doch die unscheinbare Gerberei des gemütlichen Mitsechzigers ist ein Trendsetter. Sie hat als erste der Welt Leder ohne Chrom hergestellt, setzt immer mehr auf das sogenannte Bioleder.
Eu penso que o futuro Zurzeit werden noch etwa 85% des Leders mit Chrom gegerbt. Aber ich denke, in den nächsten 10 Jahren wird dieser Anteil auf höchstens 60% zurückgehen. Der Rest wird Bioleder sein.
Das mit Chrom gegerbte Leder schädigt Arbeiter, Umwelt und kann Allergien bei Kunden auslösen. Seit 1998 nutzt Antonio Novo ein anderes Verfahren. In den riesigen Holztrommeln, die sich hier drehen, wird nicht chemisch, sondern synthetisch gegerbt. Das heißt, das Schuhleder wird statt mit Chemie synthetisch gereinigt, formbar und weich gemacht. Das ist nicht nur gesünder, sondern auch umweltfreundlicher.
Wir verbrauchen viel weniger Wasser als beim Gerben mit Chrom. Und das Wasser wird nicht nur wiederverwendet, sondern verlässt die Fabrik am Ende wegen unserer eigenen Kläranlage auch fast in Trinkwasserqualität.
Das neue Verfahren ohne Chrom ist allerdings auch etwas teurer. Aber Portugals Schuhbranche hat jetzt wieder ein gutes Image.
Noch um die Jahrtausendwende standen gerade die Gerbereien in dem Ruf, die Umwelt zu verschmutzen und zu stinken. Damit ist es jetzt vorbei.
Antonio Novo arbeitet mit seiner Gerberei auch für deutsche Marken wie Ekin. Dies sei ein Beispiel für die gestiegene Nachfrage in Mitteleuropa.
Wir produzieren unser Leder vor allem für den französischen Markt und für Deutschland. Fast alles geht in den Export. Auch die portugiesischen Firmen, die wir beliefern, verkaufen ihre Produkte ins Ausland. Normalerweise sind es die ausländischen Kunden, die ihre portugiesischen Produzenten zu uns zum Einkauf schicken.
Ausländische Marken, portugiesische Produzenten? Klingt kompliziert und ist es auch. Die Schuhindustrie weltweit lebt von Subunternehmern, die die einzelnen Komponenten herstellen, von den Sohlen über das Leder bis hin zu den Schnürsenkeln. Sie liefern oft das fertige Produkt, das dann irgendwo auf der Welt verkauft wird. Das ist auch bei Ekin nicht anders, erklärt Leandro de Mello. Der Mitte 50-Jährige arbeitet im Schuhtechnologiezentrum von São João da Madeira, keine 15 Autominuten entfernt. Das moderne Gebäude, sowas wie das Fraunhofer-Institut für Schuhe in Portugal, steht am Stadtrand zwischen Einkaufszentren und Fabriken.
Ekin ist eine deutsche Marke, die ihre Schuhe von Produzenten in Portugal herstellen lässt. Ein Agent platziert die Bestellungen bei diversen Fabriken, die dann nach Deutschland liefern.
Es gibt also keine einzelne Ekin-Schuhmanufaktur in Portugal, sondern verschiedene Firmen, die nach den Vorgaben des Labels produzieren. Angefangen vom Gerben des Leders bis hin zum Einfädeln der Schnürsenkel. Das als Verbraucher nachzuvollziehen ist nicht ganz einfach, sei aber ganz normal in diesem Industriebereich mit seinen komplizierten Handelsketten, meint der Schuhexperte. Die meisten Schuhproduzenten in Portugal hätten keine eigene Marke, könnten sich das, weil sie zu klein seien, auch gar nicht leisten.
Schuhhandel und Schuhproduktion sind zwei völlig getrennte Bereiche. Schuhe machen hat nichts mit Schuhe verkaufen zu tun. Die Marke ist ein Mehrwert für die Schuhe und schafft im Idealfall Kundenvertrauen.
Auch ohne große eigene Marken ist Portugals Schuhindustrie im Aufwind. Wieder, denn um die Jahrhundertwende kämpfte der Industriezweig ums Überleben. Portugals Fabrikanten hatten damals Massenware produziert, konnten aber mit den neuen Konkurrenten aus China und Bangladesch nicht mehr mithalten. Also setzten die Überlebenden nach dem großen Schuhfabriksterben auf höherpreisige Modelle. Sie stellten ihre Prozesse um auf moderne Technologie, gutes Design und Qualität, berichtet Leandro de Mello.
Die Schuhproduktion in Portugal ist heutzutage größer als vor 10 Jahren. Die Exporte sind in diesem Zeitraum um 50% gestiegen, aber nicht wegen der Menge, sondern wegen der höheren Qualität, die teurer ist.
Die Zahlen sprechen für sich. Kostete früher ein paar in Portugal produzierte Schuhe ab Werk nicht einmal 20 Euro, so sind es jetzt mehr als 50 Euro. Das ist der Preis für stärkere Nachhaltigkeit in der Produktion. Zusätzlich positiv für die Umweltbilanz ist auch Portugals Energiemix. Mehr als die Hälfte des Stroms kommt aus Wasser- und Windkraft. und durch stetige Modernisierungsmaßnahmen werde immer mehr mit immer geringerem Energieaufwand produziert, auch dank des Verbraucherverhaltens.
Nachhaltigkeit, Öko- und Bioschuhe, all das sind Themen, die unsere Produktion immer besser werden lassen. Die Kunden wollen es so und zwingen praktisch die Produzenten, immer weniger wertvolle Rohstoffe zu verschwenden.
Die Schuhfabrik Softwaves gleich hinter dem Forschungszentrum macht das vor. Frauen sitzen an modernen Nähmaschinen. Männer schleifen die Schuhe ab, bevor die Sohlen angeklebt werden. Das Leder wird von computergesteuerten Maschinen geschnitten, um so wenig wie möglich zu verschwenden. Schuhe werden auch trotz moderner Technologien zu einem Großteil in Handarbeit hergestellt. Und jetzt kommt das Problem für das gute Gewissen der Käufer. Alle Arbeiter hier fair zu bezahlen, würde die sowieso schon höherpreisigen Schuhe weiter verteuern. Also werden sehr geringe Löhne gezahlt. Im Schnitt erhalten die Beschäftigten in portugiesischen Schuhfabriken etwa 800 Euro im Monat. Das ist nur geringfügig mehr als der staatlich garantierte Mindestlohn. Trotzdem werden Marken, deren Schuhe in Portugal gefertigt werden, gern mit dem Slogan Fair beworben. Ein Etikettenschwindel, der zeigt, wohin der Weg noch gehen wird. Hochwertige Schuhe, die in Europa hergestellt werden, der Umwelt weniger schaden und den Arbeitern Löhne bringen, von denen sie ordentlich leben können, wären noch teurer. Aber Qualität ist eben auch nachhaltiger, rät Schuhtechnologie-Fachmann Leandro de Mello.
Statt 6 oder 7 Paar Schuhe im Jahr zu kaufen, die dann nur 1 oder 2 Monate getragen werden, sollten die Verbraucher mehr Wert auf Qualität legen. Das ist zwar etwas teurer, dafür halten die Schuhe mehrere Jahre.
Und wenn die Schuhe kaputt sind oder die Sohlen abgelaufen, bieten wirklich nachhaltig orientierte Marken inzwischen auch einen Reparaturservice an. Damit soll verhindert werden, dass die Schuhe auf Müllhalden vor sich hinrotten. Für ein richtiges Recycling fehlen wegen der vielen Verbundstoffe bisher gute Lösungen.
Ja, das ist ein weiteres Problem, das Herr Jochen Fagert anspricht, das fehlende Recycling von Schuhen. Aber bleiben wir mal beim Punkt Löhne. Ist hier Europa wirklich besser als Asien? Dazu wollen wir jetzt mit Bettina Musiolek sprechen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hat in den 90ern schon die deutsche Plattform der Clean Clothes Kampagne mitgegründet. Das ist ein globales Netzwerk, das die Arbeits- und Menschenrechtssituation in der Modeindustrie verbessern möchte. Hallo nach Dresden.
Hallo.
Frau Musiolek, Sie befassen sich mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa inklusive der Türkei. Wo gibt es da fair hergestellte Kleidung?
Also spontan muss ich sagen, nirgendwo. Wir sprechen da von allein in der Türkei 1 Million Menschen, die allein nur in der Modeproduktion arbeiten. Und wir sprechen von Mittel-, Ost-, Südosteuropa von nochmal 2 Millionen Menschen, die nur in der Modeproduktion arbeiten. Und in meiner jetzt 20-jährigen Recherchetätigkeit in dieser Region kann ich nur sagen, ich bin noch auf keine Fabrik gestoßen, die wirklich menschenrechtlich sauber produzieren würde.
Das heißt, was werfen Sie den Ländern entsprechend vor?
Also den Ländern eher weniger, weil die stehen oft unter sehr hohem Druck von den verschiedensten Institutionen und Unternehmen. Eher würde ich sagen, hauptverantwortlich für die Situation, ebenso wie in Asien, sind eher die Modeunternehmen mit Sitz in Deutschland zum Beispiel oder eben in Westeuropa und die Regierungen in unseren Ländern. Da sehe ich die Hauptverantwortung.
Wir haben jetzt in dieser Sendung viel gehört über das Label Made in Europe, also Kleidung, die hier auf unserem Kontinent hergestellt wird, soll besser sein als in Asien. Wie würden Sie das einschätzen?
Das stimmt überhaupt nicht. Also wir haben, wie gesagt, gerade in der Region Ost-, Mittel- und Südosteuropa, wie auch in der Türkei, sehr viel recherchiert mit Organisationen der Clean Clothes-Kampagne dort in diesen Ländern. Und wir können nicht feststellen, dass es dort besser ist. Im Gegenteil, also gerade die Lohnsituation ist sogar noch dramatischer, weil die Löhne sind von ihrer Höhe her ungefähr ebenso hoch oder niedrig, muss man ja sagen, wie in Asien, in einigen asiatischen Ländern. Aber in Europa sind die Preise in den Läden einfach höher. Also ein Beispiel, In der Ukraine arbeiten allein ca. 80.000 Menschen nur für deutsche Unternehmen, nur für deutsche Modeunternehmen. Und diese 80.000 Menschen verdienen im Wesentlichen den Mindestlohn. Der Mindestlohn in der Ukraine netto sind ungefähr 126 Euro. Also gibt es eine starke Inflation, deshalb sage ich immer lieber ungefähr. 126 Euro, das ist ungefähr genauso viel, wie auch Arbeiterinnen in Bangladesch oder anderen asiatischen Ländern verdienen. Aber die Preise sind eben höher. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade recherchiert, die Arbeiterinnen in der Ukraine geben nochmal genau denselben Betrag, 126 Euro, nur für Strom, Gas, Wasser, Heizung aus. Ja, also damit ist sozusagen der Lohn schon ausgegeben. In der Modeproduktion in Ost-Südosteuropa zu arbeiten, ist eine Garantie für bittere Armut.
Und für welche Konzerne arbeiten denn zum Beispiel diese Arbeiterinnen aus der Ukraine?
Also eigentlich alles, was in Deutschland Rang und Namen hat. Also kürzlich haben wir bei Esprit zum Beispiel recherchiert, Gary Weber, Walbusch, also eigentlich alles. Asos ist eine britische Marke, die auch gerne in der Ukraine herstellen lässt. Also es sind viele Marken, die auch in der Ukraine herstellen lassen.
Wen sehen Sie da eher jetzt in der Verantwortung, sich zu bewegen? Die Verbraucher, die Politik, die Konzerne?
Also die Verbraucher, die bewegen sich ja schon seit langem. Ich würde sagen, die Verbraucher sind in ihrem Verhalten den Konzernen und der Politik Lichtjahre voraus, wie auch ja in vielen anderen Bereichen, wie im Umweltbereich zum Beispiel. Die Verbraucher haben natürlich nur ein begrenztes Einflusspotenzial. Und ich denke, was die machen können, machen sie schon längst. Was aber die Modemarken machen könnten und vor allem die Politik auch machen könnte, das machen sie eben noch lange nicht. Dass es eben wirklich nicht nur die eigenen Lieferketten kennen, sondern sich eben wirklich relevant für bessere Menschenrechte dort einzusetzen. Wir wissen seit über 20 Jahren, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind. In Asien, wie auch in Europa, wie auch in Äthiopien zum Beispiel. Und was wir brauchen, sind verbindliche Regeln, dass die Modekonzerne Verantwortung übernehmen für ihre Lieferketten, menschenrechtliche Verantwortung übernehmen. Das brauchen wir. Das ist der entscheidende Schritt, der gerade momentan einfach angesagt ist. Und da gibt es sowohl wie in Deutschland als auch zum Beispiel auf EU-Ebene und auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern entsprechende Initiativen aus der Zivilgesellschaft, die schon lange nach solchen verbindlichen Regeln fragen und das fordern. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Schritt.
Sie arbeiten inzwischen seit gut 20 Jahren, also vor 25 Jahren haben Sie eben diese deutsche Plattform der Clean Clothes Kampagne in Deutschland mitgegründet. Was gibt Ihnen denn Hoffnung nach so vielen Jahren, die Sie da jetzt reingesteckt haben in dieses Thema, dass sich da denn endlich was bewegt?
Also wir haben ja sozusagen seit über 20 Jahren machen wir Druck auf die Modeunternehmen, die Modemarken in Westeuropa und Nordamerika. Was mir Hoffnung gibt, dass sich da was bewegt, ist unsere Erfahrung der letzten 20 Jahre. Also es bewegt sich schon was. Also in vielen Einzelfällen sind wir mit Sportartikelmarken, mit Modemarken in Kontakt und die bewegen sich dann auch in Einzelfällen. Also die zahlen zum Beispiel Arbeiterinnen, die entlassen wurden, weil die Fabrik geschlossen wurde, Entschädigungen, wie es das Gesetz in den Ländern vorsieht. Das haben wir zum Beispiel in einem Fall, indonesischen Fall eines Adidas-Lieferanten erreicht. Also da bewegen sich schon Modeunternehmen.
Muss es noch mehr ins Bewusstsein der Menschen eben rücken, dass dieses Thema Mode eben nicht damit beendet ist, wenn ich jetzt meine Sachen da an der Kasse bezahlt habe?
Nee, wie gesagt, die Verbraucher, die wissen das und die sind auch in der Bredouille. Was sollen sie machen? Ja, also sie haben ja keine Alternative. Die sich bewegen müssen, sind wie gesagt die Modemultis und hier vor allem die Verbände. Also gerade in Deutschland sind es in erster Linie die Verbände des Modeeinzelhandels, die uns Klamotten zwischen die Beine schmeißen, wo sie nur können. Also Politik und Verbände des Modeeinzelhandels, das sind die Entscheidenden, die sich bewegen müssen.
Vielen Dank. Bettina Musiolek von der Organisation Clean Clothes Kampagne, die sich für fair hergestellte Kleidung einsetzt.
Gerne.
Und auch an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin André Zante und um unser Verbraucherwissen weiter zu vergrößern, hören wir hier im Weltzeit-Podcast demnächst mehr aus der Elfenbeinküste über das Leben der Kakaobauern, was die dort leisten für unseren Genuss hier.